Schön wieder mal bei euch zu sein. Ich habe euch heute zum Anfang eine Geschichte mitgebracht. Und zwar hat es jemand geschrieben, der heißt Gerhard Fischer, der war zu DDR-Zeiten Zirkuspfarrer. Es gab also einen Pfarrer, der von der evangelischen Kirche eingesetzt war, der mit den Zirkussen unterwegs war und ihnen dort das Wort Gottes gebracht hat. Da muss man schon ein spezieller Typ sein, um diesen Dienst zu tun. Und er hat einige Bücher geschrieben. Ich kann nur empfehlen, mal wo reinzulesen. Man hat oft viel zu schmunzeln. Das ist einer, der sich auch selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen kann. Und das ist so ehrlich und so natürlich. Und da entdeckt man sich manchmal wieder und das ist sehr schön. Ich hatte das Vorrecht, wir machen ja über Silvester Rüstzeiten für verschiedene Altersgruppen. Ich bin immer bei den jungen Erwachsenen dabei. Und das ist jetzt bestimmt schon fast 20 Jahre her. Da waren wir in Hohenfichte bei Augustusburg und der hat seine Alterszeit sozusagen, seinen Ruhestand im Nachbarort verbracht. Und da haben wir den dann manchmal eingelesen zur Buchlesung. Das ist natürlich immer was Besonderes, wenn jemand seine eigenen Bücher liest, dazu manchmal noch eine Anekdote erzählt und das so rüberbringt, wie er das gemeint hat. Ich nehme euch jetzt mal mit rein in diese Geschichte. Die heißt, nur echte Engel sind schwindelfrei. So heißt doch das Büchlein. Mein Vater ließ am heiligen Abend meine Schwester, die 4 Jahre älter ist als ich, solo singen. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich beneidete sie glühend um diese Auszeichnung. Man bedenke, am heiligen Abend ist die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Außerdem ist sie festlich geschmückt, wie an keinem anderen Feiertag. Ungezählte Kerzen verbreiten ein warmes Licht. Die Leute sind voller Erwartung. An diesem Tag durfte meine Schwester solo singen. Sie trat an den Rand der Orgelempore, mein Vater spielte ein paar Töne vor und dann sang sie, ganz allein. Sang so schön, dass manchen Leuten die Tränen kamen. Gewiss glaubten sie, dass meine Schwester soeben vom Himmel eingeflogen sei. Mein Herz brannte vor Neid und vor Eifer. Einmal auch solo singen dürfen, zu Weihnachten, wenn es viele hören würden, das wäre der Himmel auf Erden. Ich musste ein paar Jahre warten, aber dann war es soweit. Gerhard, in diesem Jahr singst du vom Himmel hoch, da komme ich her, sagte mein Vater zu mir. Das war bestimmt die beste Idee, die mein Vater je gehabt hatte. Wochenlang badete ich in meinem Glück und sonnte mich in dem zu erwartenden Erfolg. Ich lernte die von mir geforderten Liedstrophen auswendig. Ach, was, ich hatte sie längst im Kopf. Schließlich war meine Schwester diese Verse laut rezitierend jahrelang neben mir im Bett eingeschlafen und auch wieder aufgewacht. Wenn ein 7-jähriger Junge am 1. Dezember erfährt, dass er am 24. Dezember in der Kirche solo singen darf, dann dauern die Tage bis dahin eine Ewigkeit. Ich half nach. Ich öffnete an meinem Adventskalender gleich 4 Fenster auf einmal. Doch meine Mutter machte alle Hoffnungen, die ich mit dieser Aktion verband, schlagartig zunichte. Wenn du deinen Kalender vorlaufen lässt, dann musst du eben allein Weihnachten feiern. Wir feiern es, wenn es dran ist. Ich sollte allein Weihnachten feiern. Was würde das für einen Sinn haben? Ich brauchte doch die vielen Menschen in der Kirche, die mich sehen und meinen Gesang hören sollten. Die Zeit bis Weihnachten wollte ich nun damit zubringen, den Gesang zu üben. In meinem Bilderbuch war ein singender Engel gemalt. Der sang mit weit geöffnetem, kreisrundem Mund. Ich probierte das vor dem Spiegel. Ja, das sah gut aus, echt himmlisch. Jedoch, wie kann einer mit solcher Mundöffnung vernünftig singen? Das O gelang vorzüglich, das I dagegen gar nicht. Es sei denn, man verwandelte es in ein Ü. Ich sang: Vom Himmel hoch, da komm ich her. Das klang vielleicht ein bisschen ungewohnt, dafür aber engelisch. Ich würde mit meinem Gesang meine Schwester weit überbieten. Die Leute würden sagen, so schön wie der Gerhard hat noch keiner je gesungen. Sie würden gewiss so begeistert sein, dass sie mir in ihrer Freude zum Dank am nächsten Tag Geschenke ins Haus brächten. Ich besorgte mir schon mal leere Kartons, um alles hinter und neben meinem Bett unterzubringen. Eines Tages hörte mein Vater mich proben. Was machst du denn hier für Unsinn? Kannst du nicht richtig singen, wie sich das gehört? Lass den Quatsch, sonst singst du überhaupt nicht. Mir kamen die Tränen. Verstand mein Vater so wenig vom himmlischen Gesang? Der Engel in meinem Bilderbuch zeigte es doch eindeutig, wie gesungen werden musste. Ich war bitter enttäuscht. Wenn ich schon nicht singen durfte wie ein Engel, so wollte ich wenigstens gucken wie ein Engel. Engel mussten einen erschrecklichen Blick haben, denn alle, die je einen Engel sahen, erschraken. Maria in ihrer Stube, die Hirten auf dem Feld und die Frauen am Grab. Wieder stellte ich mich vor den Spiegel und übte den strengen Engelblick. Dabei ertappte mich meine Schwester. Sie sah mich fragend an. Ich klärte sie auf. Ich übe den Engelblick. Das einzige Wort, das sie mir gönnte, hieß Blödmann. Blödmann hat sie mich genannt, die eigene leibliche Schwester. Der Vater verstand nichts vom himmlischen Gesang, die Schwester nichts vom himmlischen Blick. In welch einer armseligen Familie lebte ich eigentlich? Es blieb mir nichts anderes übrig, als tatenlos auf den 24. Dezember zu warten. Welche Freude war es, als mein Vater am 23. Dezember mit mir schon mal in die Kirche ging und den Auftritt probte. Ich stand neben ihm an der Orgel und sang zu seiner Zufriedenheit. Dafür opferte ich den kreisrunden Engelmund und auch den furchteinflößenden Engelblick. Morgen Abend stellst du dich zum Singen aber vorn an die Orgelbrüstung. Das war mir klar. Auf diesen Platz war ich ja schon lange scharf, denn nur dort konnte ich so richtig gesehen werden. Ich rückte mir das Holzpodest, das mein Vater immer dann benutzte, wenn er den Chor dirigierte, an die bewusste Stelle. Es würde auch mich um mindestens 30 Zentimeter größer machen. 24. Dezember, 18 Uhr. Die Christvesper begann. Orgelspiel meines Vaters, viel zu lang. Gruß des Pfarrers, zum Gähnen. Gemeindelied, zu viele Strophen. Gebet und Bibeltexte, unverständlich. Predigt, überflüssig. Aber jetzt, endlich, jetzt war ich dran. Mein Vater gab mir das Zeichen. Ich erklomm das Podest. Vorläufig noch nach rückwärts zu meinem Vater gewandt, wartete sein kurzes Orgelvorspiel ab, drehte mich nach vorn, stellte mich in Positur und erbleichte. Normalerweise reichte mir die Orgelbrüstung fast bis in Brusthöhe. Da fühlte ich mich sicher. Auf dem Podest jedoch schien ich freihändig und völlig schutzlos über dem Raum zu stehen. Lebenslang bin ich kaum über die zweite Sprosse einer Leiter hinausgestiegen, weil mir immer schwindelig wird. Ich sah hinunter zu den vielen Menschen im Kirchenschiff, die sich nach mir umdrehten, weil sie wissen wollten, wer in diesem Jahr vom Himmel hoch singen würde. Mir wurde speiübel. Die Tiefe vor mir und unter mir schien unendlich zu sein. Sie zog mich magisch an. Noch heute fühle ich den Schrecken von damals in allen Gliedern und staune darüber, dass ich nicht einfach hinunterfiel. Mein Vater verlängerte sein Vorspiel. Er wiederholte es einmal, zweimal, dreimal. Er spielte mit der einen Hand und gestikulierte mit der anderen Hand. Doch aus meiner Kehle kam außer einem Röcheln kein Ton. Nicht weit von mir entfernt saß auf der Männerempore ein alter Bauer, durch und durch ein Arztgebirger. Er fuhr mich an. Ang hoch! Ich übersetze es dir ins Hochdeutsche. Augen hoch, schau nach oben! In meiner Not ergriff ich diesen Strohhalm, sah nach oben zu dem Loch in der Kirchendecke, durch das in grauer Vorzeit einmal ein Glockenseil nach unten gehangen hatte, und fühlte mich gleich besser. Der Boden unter mir schwankte nicht mehr, der Abgrund vor mir schien nicht mehr da zu sein. Ich sang, gewiss nicht besonders schön, auch nicht mit dem vor dem Spiegel einstudierten strengen Engelblick, dafür aber mit angstvollem Augenaufschlag gen Himmel. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Erstmal bis hierher. Es geht mir heute um diesen Zuruf des Bauern. Anhuch! Den finden wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Anhuch! So steht es nicht drin, aber ähnlich. Ich lese euch einen ersten Text vor, oder es sind gleich zwei Textstellen. 4. Mose 21. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Und dazu ergänzend noch den Vers aus Johannes 3. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Also die Begebenheit von Mose, die wir hier lesen, und dem Volk Israel, ich denke, die spricht für sich. Doch zeigt uns der Vers aus Johannes, dass es auch ein bildliches bzw. ein prophetisches Geschehen ist, welches auf Jesus hinweist und auch auf unser Leben hinweist. Haben wir Menschen uns nicht auch gegen Gott aufgelehnt? Sind wir daraufhin nicht auch von einer Schlange namens Satan gebissen worden und mit dem Gift der Sünde infiziert worden? Hat uns dieses Gift nicht auch den Tod gebracht? Wie Mose für das Volk im Auftrag Gottes die eherne Schlange zur Rettung errichtete, so hat Gott selbst seinen Sohn zu unserer Rettung für uns ans Kreuz nageln lassen. Wer damals im Volk Israel im Vertrauen auf Gottes Wort handelte, wer auf diese eherne Schlange aufsah, wenn er gebissen worden ist, der wurde errettet, der ist nicht gestorben, obwohl er von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Der Blick auf diese Schlange rettete ihn. Das Vertrauen in das, was Gott gesagt hat, was Gott geschenkt hat, diese Schlange durch Mose, blickt dahin und dann werdet ihr gerettet. Wenn sie es getan haben, sind sie gerettet worden. Wer heute im Vertrauen auf Gottes Wort seinen Blick auf das Kreuz richtet und das Erlösungswerk Gottes annimmt, der wird vom ewigen Tod gerettet und empfängt ewiges Leben. Ich denke, das dürftet ihr alle schon erlebt und erfahren haben. Der Aufblick zum Kreuz errettet dich und bringt dir Leben, und das gilt dir jeden Tag. Wo schaust du hin, wenn du schuldig wirst? Wo schaust du hin, wenn du an einem Punkt in deinem Leben immer wieder hinfällst? Schaust du auf dein Versagen oder schaust du dankbar auf zum Kreuz, wo Gott in Jesus auch diese Schuld für dich schon getilgt hat? Dort am Kreuz ist für alle Schuld bezahlt. Und deswegen sage ich dir, anhuch! Wenn du in Sünde fällst, schau auf zum Kreuz, und dein Fall In die Sünde kann zu einem Lobpreis werden, wenn du zum Kreuz aufschaust und das rühmst und dafür dankst, was Jesus für dich getan hat und wenn du das annimmst. Ich weiß nicht, wie euch das geht bzw. ergangen ist, aber ich habe dieses Aufblicken, dieses sofortige Aufblicken auf Jesus erst lernen müssen. Oft habe ich erst eine ganze Zeit auf mein Versagen geschaut. Hab mich geärgert über mich selber. Das hat dann manchmal mit unseren eigenen Ansprüchen, die wir an uns selber haben, zu tun. Oder hab versucht, mich auch zu erklären vor Gott. Und das sind letztlich alles Auswirkungen von Selbstgerechtigkeit. Wir wollen es irgendwie hinkriegen. Wir wollen gut sein. Es hat mir gedauert, bis es mir ins Herz gerutscht ist, er hat für alles schon bezahlt. Ich muss nur zu meiner Schuld stehen und sie ihm bringen. Dann empfange ich Vergebung dafür. Und seitdem weiß ich, wenn ich falle, dann Augen hoch aufs Kreuz geschaut und Jesus zu danken, Jesus zu bringen und das anzunehmen. Wo schaust du hin, wenn dir Unrecht durch andere geschieht, wenn andere dich verletzen? Siehst du auf deine Verletzungen? Siehst du immer wieder auf das dir geschehene Unrecht? Oder siehst du zum Kreuz? Dort am Kreuz hat Jesus auch für die Schuld dessen bezahlt, der gerade an dir schuldig geworden ist. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus für die Schuld der gesamten Welt dort hing. Er hat alle Schuld, unsere und auch die jedes Einzelnen, getragen. Das hat er getan. Was wirst du nun tun? Willst du die Schuld des anderen, der an dir schuldig geworden ist, willst du sie wieder vom Kreuz wegnehmen und sie dem anderen nachtragen? Willst du ihm das Kreuzesgeschehen nicht gelten lassen? Das tun wir, wenn wir dem anderen nicht vergeben. Wir streichen ihm das Kreuz durch. Oder schaust du zum Kreuz auf und rühmst auch über der an dir geschehenen Schuld das Erlösungswerk Jesu, indem du die Schuld des anderen am Kreuz lässt und ihm vergibst. Auch das muss im praktischen Vollzug buchstabiert werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn die Wunde tief ist und ordentlich schmerzt. Es ist ein Kampf, ein innerlicher, weil diese Wunde will uns immer den Blick auf uns selbst richten, auf diese Schuld richten, die uns geschehen ist. Und dort auf Jesus zu schauen, dort aufs Kreuz zu schauen, das ist manchmal ein innerlicher Kampf. Ich habe so eine Situation für mich durch, wo ich innerlich so verletzt war, da hat mir das Herz so geschmerzt, dass ich das sogar körperlich gemerkt habe, dass mir mein Herz wehgetan hat. Und da braucht man dann manchmal in solchen Situationen auch Hilfe von anderen Glaubensgeschwistern, die einen helfen, nach oben zu schauen. Ich hatte das nötig damals und bin sehr dankbar dafür, dass wir uns da miteinander durchtragen dürfen, miteinander helfen dürfen, den Blick nach oben zu richten. Das braucht es manchmal. Also auch in diesem Sinne ruft uns Gottes Wort hier zu: Ang huch! Wenn dich jemand verletzt, dann sieh auf zum Kreuz und mach dir bewusst, Jesus hat schon bezahlt dafür. Ich werde es ihm nicht nachtragen, ich will ihm vergeben. Wenn wir das nicht tun, dann wird das Gift der Bitterkeit unser Herz zerfressen und wird uns töten. Das will doch keiner von uns. Also Ang huch! Ein weiterer Vers, auch bekannt. Hebräer 12, 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Unser Leben wird hier mit einem Wettlauf bzw. einem Ausdauerlauf verglichen. Und es wird uns gleich zweimal gesagt, was nötig ist, das Hinschauen auf Jesus, damit wir ankommen. Es ist notwendig, um ans Ziel zu gelangen. Und es ist notwendig, um nicht zu ermatten, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Schaut hin auf Jesus, sagt uns dieses Wort. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Den Anfänger und Vollender auch meines Glaubens. Er hat den Weg mit mir begonnen. Er begleitet mich und er wird mich zum Ziel bringen. Er ist nicht nur der Anfänger meines Glaubens, er ist auch der Vollender. Wenn Glaubenskrisen kommen, wenn mein Glaube erschüttert wird, wo Zweifel sich breit machen wollen, da darf ich hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ich darf mich an ihn wenden. Wenn ich dabei auf mich selber schaue, wenn es darum geht, wirklich am Ziel anzukommen, dann werde ich unruhig und unsicher. Ich kann mir da selber keine Sicherheit geben. Wie wankelmütig bin ich doch als Mensch. Welch Friede hingegen durchzieht unser Herz, wenn wir auf Jesus schauen. Er ist der Fels. Er ist treu und wahrhaftig. Er hält, was er verspricht. Er bringt uns zum Ziel. Wenn wir uns an ihm festhalten, er bringt uns zum Ziel. Und das ist ein ganz großer Trost. Es kommt nicht auf mich, auf das, wie gut ich bin, wie viel Mühe ich mir gebe an, sondern ich darf mich einfach auf Jesus werfen. Es ist immer wieder der Punkt, wenn wir den Blick von uns wegwenden, auf ihn hin, dann kommt Ruhe, dann kommt Frieden in unser Leben. Wenn es dem Teufel gelingt, unseren Blick auf uns zu richten und die Dinge immer wieder uns in die Hand zu geben, dann hat er gewonnen. Aber wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir festhalten an ihm, wenn wir in ihm bleiben, da sind wir geborgen und sicher. Ich habe noch so einen Gedanken, auch was unsere Unheiligkeiten betrifft, unsere Charakterschwächen, mit denen wir unterwegs sind, ob wir ungeduldig sind, ob wir zu träge sind, was es auch immer sein mag. Das sind ja Dinge, die gehen nicht von heute und morgen aus unserem Leben heraus. Mit denen haben wir ja zu tun und zu kämpfen. Und ich höre dann oft Christen sagen, die sagen, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Diesen Satz höre ich ganz oft von Gottes Kindern. Und ich denke, da sind wir auf dem falschen Weg. Weil wenn du an dir arbeiten willst, dann ist es so, wie wenn der Ton zum Töpfer sagt, lasse mal, ich mach selber. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Wahrscheinlich nicht viel. Ihn ranlassen. Es in seine Hand geben. Nicht ich muss an mir arbeiten, ich darf mich ihm hingeben und ihm überlassen, dass er mich neu macht. Wenn ich an mir arbeiten will, habe ich das Kreuz noch nicht verstanden. Das Kreuz streicht nämlich auch unser Leben, unser altes Leben, unsere alte Natur durch. Für die gab es keine Verbesserung. die musste ans Kreuz und mit in den Tod. Die war so verdorben, unsere alte Natur ist so verdorben, dass sie nicht zu verbessern ist. Sondern die muss in den Tod. Und mit Christus stehen wir auf zu einem neuen Leben. Das ist das Evangelium. Und das Kreuz muss ich dort auch annehmen und sagen, es ist nicht zu verbessern. Herr, ich überlasse mich dir. Freilich haben wir mit unserem alten Menschen noch zu tun und zu kämpfen. Und das ist manchmal für uns ein bisschen schwierig auf die Reihe zu bringen. Aber das, was für einen Herrn tot ist, damit muss ich mich doch nicht mehr abgeben. Sondern ich darf mich Gott übergeben und sagen, Herr, hier bin ich. Du bist es, der mein Leben neu macht. Und er ist es doch, der in uns lebt. Und wenn er Raum gewinnt in uns, wird unser Leben neu. Kommen wir dann nochmal dazu. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo es dem Feind manchmal gelingt, unser Leben in unsere Hand zu geben, dass wir uns Mühe geben, uns zu verbessern. Und da wird Christsein anstrengend. Und da entfernen wir uns auch vom Kreuz und vom Evangelium. Er macht es. Er macht unser Leben neu. Er braucht immer unsere Zustimmung. Er übergeht uns nie. Aber wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, mach mich neu, dann geschieht das. Also wenn wir ihn im Blick haben, dann werden wir seinen Weg gehen, dann werden wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Wir werden ablegen, was uns beschweren will, und wir werden mit Ausdauer auf das Ziel zulaufen. In diesem Sinne, Ahn hoch, auf deinem Lebensweg, damit du am Ziel ankommst. Sieh auf Jesus. Wir wissen von den Glaubensgeschwistern in Nordkorea, die in den Strafgefangenenlagern sind um ihres Glaubens willen, dass es ihnen verboten ist, den Blick nach oben zu richten, mit erhobenem Haupt unterwegs zu sein. Im Gegenteil, sie werden gezwungen, mit gesenktem Haupt den ganzen Tag unterwegs zu sein. Der Teufel weiß, dass er verloren hat, wenn wir aufblicken. Wenn wir auf Jesus schauen. Unsere Geschwister dort müssen den ganzen Tag mit diesem gebeugten Haupt gehen. Durch unsere Gebete, die werden ihnen helfen, im Herzen aufblicken zu dürfen zu Jesus. Aber es macht deutlich, wie sehr der Feind es fürchtet, wenn wir aufschauen zu Jesus. Der nächste Vers, bekannt, Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wo schauen wir hin, wenn wir Probleme haben oder in Not geraten? Versuchen wir zuerst die Dinge selber in den Griff zu bekommen oder ist unsere erste Reaktion der Blick nach oben? Ich kenne das von mir, dass ich meist erst dann nach oben schaue, wenn ich es selbst nicht mehr hinbekomme, beziehungsweise wenn es keine menschliche Hilfe mehr gibt. Und ich denke, das hat Gott nicht verdient. Er möchte nicht der Notnagel sein, sondern er möchte die Nummer eins sein in unserem Leben. Bei Problemen, bei Nöten zuerst den Blick nach oben. Ahn hoch, das ehrt ihn und erfreut ihn, wenn wir wie Kinder zu ihm kommen und alles von ihm erwarten. Da freut er sich drüber, weil es hat etwas zu tun, dass wir ihm Vertrauen entgegenbringen, dass wir es von ihm erwarten und dass wir alles von ihm erwarten. Und in seiner Liebe zu uns möchte er uns alles sein. Was machen wir mit den Sorgen, die uns manchmal überkommen? Die möchten so gerne unsere ungeteilte Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Denen scheint das auch manchmal zu gelingen. Gott sagt uns, all eure Sorge werft auf mich, denn ich bin besorgt um euch. Wenn wir das beherzigen, diesen Vers, dann müssen wir unseren Blick von unseren Sorgen wegwenden und auf Gott richten. Wenn ich etwas wohin werfen soll, dann muss ich meinen Blick dorthin richten, wo der Gegenstand landen soll. Wohin sollen wir die Sorgen werfen? Auf Gott. Also muss ich meinen Blick auf Gott richten, dass ich meine Sorgen auf Gott werfe. Ich war vielleicht 37, 36, weiß ich es nicht mehr ganz genau, hatte ich mal eine schwerere Krankheit. Da war ich eine längere Zeit im Krankenhaus. Ich hatte Gallensteine, die haben dann den Gallengang verstopft. Infolgedessen hat sich meine Bauchspeicheldrüse entzündet. Und ich bin dann, ja, man kann sagen, der Kreislauf hat dann irgendwann kollabiert vor Schmerzen. Ich bin ins Krankenhaus. Die haben mich dann dort versorgt und haben dann den Gallengang geputzt und die Galle mir rausgenommen. Und es ist aber so gewesen, als ich dann nach 2-3 Wochen wieder zu Hause war, ich bekam wieder Koliken. Und ich habe mich gefragt, es fühlt sich an wie Kolik. Wo soll das jetzt wieder herkommen? Ist doch alles gemacht worden. Bin wieder rein. Die haben mich untersucht, nichts gefunden, wieder nach Hause. Ich kriegte wieder Koliken. Nochmal rein. Die haben nochmal den Gallengang gespiegelt. Nichts gefunden. Wieder nach Hause. Ich kriegte weiter Koliken. Das Schwierige war durch diese Koliken, ich wusste ja nicht, was es ist. Ich habe immer fleißig weiter meine Diät gegessen. Ich hatte 6-7 Kilo abgenommen. Danach dann noch einmal. Also ich war wirklich in Strich damals. Hatte keine Kraft mehr, wenn ich mich in irgendeinen Gottesdienst gesetzt habe. Das war mir zu laut. Ich hatte körperlich nichts mehr zum Zusetzen. Und es konnte mir keiner sagen, was ist das? Es hat sich dann irgendwann stabilisiert und ist ein bisschen besser geworden, aber diese Unsicherheit ist geblieben. Und das war für mich damals wirklich oft ein innerlicher Kampf. In dieser Ungewissheit, nicht auf diese, immer wieder auf diese Not zu schauen, sondern nach oben zu schauen und mich Gott anzubefehlen. Es war nicht einfach. Und auch da bin ich dankbar, dass viele Leute in der Zeit für mich gebetet haben. Das hat sich für mich dann nach 6 Jahren gelöst, das Problem. Sie haben dann doch noch 2 Steine in meinem Gallengang gefunden. Aber erst nach 6 Jahren. Ich habe dann längere Zeit Ruhe gehabt, habe dann immer mal alle Jahr eine Kolik gehabt und zum Schluss wurde es wieder mehr. Und als sie dann nochmal nachgeschaut haben, dann haben sie wieder welche gefunden. Und dann seitdem bin ich an der Stelle schmerzfrei. Wenn dich Sorgen überkommen, dann ang hoch und die Sorgen auf Gott geworfen. Lukas 21. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Dieser Vers steht am Ende einer Endzeitrede von Jesus. Die Dinge, die Jesus vorher aufzählt, die haben angefangen. Wir leben in dieser Zeit, wenn wir das Weltgeschehen verfolgen, dann merken wir, wie diese Dinge sich immer mehr zuspitzen. Was sollen wir tun? So blickt auf und hebt eure Häupter empor. Gottes Wort an uns heißt, ang hoch in dieser Zeit. Das heißt, nehmt das Ziel fest in den Blick. Eure Erlösung naht. Jesus kommt wieder. Wir sollen nicht auf die Katastrophen schauen, die um uns herum sind. Dann werden auch wir den Halt verlieren. Wir sollen nach oben schauen. Wir sollen auf Jesus schauen. Wir sollen nicht verzagen, wie die meisten dann tun werden, sondern freudig die Wiederkunft unseres Herrn erwarten. Mit Freude nach oben zu schauen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben das heute am Anfang schon gehört. Ewigkeitssonntag, es wurden schon Worte dazu gesagt. Wir gehen nach Hause. Wir gehen in die Herrlichkeit. Es liegt etwas vor uns, was noch viel, viel herrlicher ist, als was wir uns vorstellen können. Und darauf dürfen wir schauen. Und das werden wir nur tun können, wenn wir das Wort beherzigen, Augen hoch, nach oben geschaut. Immer wieder in unserem Leben auch den Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Und den Blick auf die Ewigkeit unterwegs zu sein. Ein letztes Wort. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Lesen wir in Psalm 34. Die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Da geschieht Verwandlung in uns, wenn wir auf ihn schauen. Die Freude Gottes bricht sich Bahn in uns und durch unser Leben hindurch. Unser Leben wird verwandelt. Ich darf Jesus anschauen. Für mich ist es zurzeit, ich habe euch das manchmal schon gesagt, wenn ich da war, in der Stille wirklich ihn anzuschauen. In der Stille vor ihm zu sein, ihn wahrzunehmen und auf diesen Gott zu schauen, der uns liebt, der mich liebt, der uns wohlwollend anschaut. Und das wahrzunehmen. Es heißt ja auch mal in dem Psalmwort, vor ihm ist Freude, die Fülle und Wonne zu seiner Rechten ewiglich. Wenn wir vor ihm sind, wenn wir in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen, nehmen wir auch etwas von dieser Freude wahr, die in Gottes Gegenwart ist. Und die berührt unser Herz. Das verwandelt uns, das bringt Freude in unser Leben hinein. Wenn wir ihn anschauen, da geschieht Verwandlung von der Adamsnatur in die Christusnatur hinein. Da geschieht Verwandlung von egoistischem Denken in das göttliche Denken, welches von der Liebe durchzogen ist. Da beginnen wir nicht mehr unseren Vorteil zu suchen, sondern das, was dem anderen dient und was Gottes Reich dienlich ist. Wir lesen das auch in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Da werden wir verwandelt, wenn wir ihn anschauen und zu Segensbringern für unsere Umwelt. Wir lesen in diesem Psalmwort noch, ihr Angesicht wird nicht schamrot werden. Die an Gott festhalten, die fest auf ihn blicken, die werden nicht enttäuscht von ihm. Die wird er nicht im Stich lassen. In diesem Sinne, Augen hoch, auf dass wir in sein Bild verwandelt werden und dass Jesus durch unser Leben sichtbar wird. Das von Jesus verwandelte Leben ist doch das größte Zeugnis, das wir dieser Welt von ihm geben können. Und das dürfen wir sein. Zum Schluss einfach noch ein paar Gedanken, wie das vielleicht praktisch aussehen kann, auf Jesus zu schauen. Das wird euch nicht neu sein, aber einfach mal noch so, auf Jesus zu schauen, indem wir sein Wort lesen. In seinem Wort begegnet er uns selbst. Es ist nicht nur Information, was wir dazu uns nehmen. Es ist Gottes Wort. Er selbst ist das lebendige Wort. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, begegnen wir ihm. Dort offenbart er sich, wie er ist. Dort offenbart er sein Herz, seinen Willen. Dort offenbart er sich selbst. Und dort dürfen wir ihm begegnen. Und wenn wir in diesem Sinn das Wort Gottes nehmen, schauen wir auf Jesus, wenn wir es in dieser Haltung lesen. Im Gebet, ich habe es gerade von mir persönlich erzählt, in diesem Gespräch mit ihm richten wir unseren Blick auf ihn. Im Lobpreis ist es immer eine wunderbare Möglichkeit, wenn wir unsere Lieder von Herzen zu ihm singen, dann schauen wir auf ihn, dann verinnerlichen wir das, was wir da singen, dann haben wir ihn vor Augen. Wir singen es ihm zu. Wir schauen auf ihn. Und vielleicht wirst du das selber merken, wenn du im Lobpreis von Herzen Gott deine Lieder singst, dass da in dir eine Veränderung geschieht. Dass oft auch deine Gedanken erneuert werden in diesem Schauen auf ihn. Indem wir seine Schöpfung betrachten. Es sind seine Werke, die er uns vor die Augen stellt. Wir dürfen ihn schauen, indem wie er alles so wunderbar und herrlich gemacht hat. In wie vielen Dingen sehen wir unseren Schöpfer am Werk und dürfen ihn wahrnehmen, uns an ihm erfreuen. Auch indem wir Gottes Werke in unserem eigenen Leben und im Leben anderer betrachten, schauen wir auf ihn. Wenn wir uns Anteil geben an dem, was wir mit Jesus wirklich erfahren und erleben, das stärkt uns, weil wir richten einander unseren Blick auf ihn aus. Und auch in der Begegnung mit unseren Glaubensgeschwistern begegnen wir ihm, denn Jesus lebt in jedem von uns. Das wahrzunehmen, das so bewusst zu sehen, das muss uns Gott schenken. Wen sehen wir, wenn wir einander anschauen? Den alten Adam oder Christus? Paulus sagt mal, ich kenne von jetzt an niemand mehr nach dem Fleisch. Er sieht seine Geschwister in Christus. Er sieht Jesus in ihnen. Das ist was, was wir lernen dürfen. Und in eine Sicht, die uns Gott schenken kann. Da habe ich auch oft noch zu knabbern und zu lernen. Und noch ein Punkt. In der Begegnung mit den Armen und den Notleidenden kommt uns auch Jesus selbst entgegen. Jesus identifiziert sich mit ihnen. Das lesen wir in Matthäus 25. Das ist ein Stück in Geheimnis, aber so steht es da. Der Dienst der Schwesternschaft, die Mutter Teresa in Kalkutta gegründet hat, geschieht in genau dieser Gesinnung. Sie verbinden die Wunden Jesu, wenn sie den Leprakranken dienen. Da ist ihnen Jesus gegenwärtig in den Leprakranken. Und alles, was sie ihnen tun, tun sie Jesus. Das ist ihre Haltung, das ist ihre Sicht. Jeder diakonische Dienst ist somit eine Möglichkeit, auf Jesus zu sehen. Dass wir in dem, dem gedient wird, Jesus wahrnehmen und dass wir Jesus dienen. Und auf Jesus zu schauen, das bedeutet manchmal auch Ausschau zu halten nach Gott. Manchmal will Gott gesucht sein. Und das bedeutet, dass wir uns dann wirklich Zeit nehmen, um Gott zu suchen. Es ist nicht so, dass Gott sich vor uns versteckt. Oft sind wir so überladen und beladen innerlich, dass wir ihn nicht sehen können und wahrnehmen. Und es braucht dann manchmal diese Zeit des Suchens, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir ihn schauen können. Und das kann dann auch bedeuten, dass man manchmal ganz bewusst Orte der Stille aufsucht. In all den genannten Dingen können wir Jesus sehen. Wichtig dabei ist, dass wir Gottes Geist darum bitten, uns die Augen zu öffnen. Wir schauen Jesus mit den Augen unseres Herzens. Und diese Augen muss uns Gott öffnen. Er hilft uns gern dabei. Und das dürfen wir erwarten von ihm. Noch ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Wenn wir auf Jesus schauen, dann ist es nicht nur ein Wechsel unserer Blickrichtung. Das auch. Aber wir schauen ihn an, der lebendige Gott ist. Wir schauen ihn an, der das Leben in Person ist. Wir schauen ihn an, der der Ewige, der Allmächtige ist, von dem Herrlichkeit und Kraft und Frieden und Freude ausgeht. Das ist nicht nur, dass man irgendwo hinschaut, sondern wir schauen wirklich auf den lebendigen Gott und da geht etwas aus von ihm zu uns hin, wenn wir ihn anschauen. Dort empfangen wir wirklich etwas. Das ist Kraft, das ist Leben. Was auch immer du in dieser Situation vielleicht nötig hast und brauchst, du darfst erwarten, wenn du deine Augen auf Jesus richtest, wenn du ihn anschaust, dass da wirklich von ihm her was in dein Leben kommt, dass er dich berührt. Es ist Gott, den wir anschauen. Und nicht irgendein Bild, von dem nichts ausgeht. Das ist ja der Götzendienst des Volkes Israel gewesen, dass sie sich Bilder gemacht haben, die nicht lebendig waren, von denen nichts ausging, nichts. Aber Gott sagt, ich bin der lebendige Gott. Von mir geht Leben aus. Und wenn wir auf ihn schauen, dann empfangen wir dort etwas. Ich würde zum Schluss einfach nochmal die Geschichte zu Ende lesen, den Verfasser zu Wort kommen lassen. Ang Huch, ich war damals 7 Jahre jung, jetzt bin ich ein alter Mann. Das Erlebnis von damals habe ich aber nicht vergessen. Viele Male in all den Jahren hat es mir meine Seele zugerufen. Ang Huch, weil mir Mut und Hoffnung schwanden, weil mir eine Aufgabe über den Kopf wuchs, weil mich meine Schuld zu Boden riss, weil meine Frau todkrank in der Klinik lag. Ang Huch. Nein, nicht zu dem Loch in der Kirchendecke, aber zu Gott, meinem Vater und zu Jesus, meinem Heiland, dem Anfänger und dem Ziel meines Glaubens. Ang Huch. Stache nicht in die Tiefe, nicht in die Finsternis deiner Not, nicht auf dein Versagen. Richte den Blick deiner Seele auf Gott wie der König David. Er bekennt, in meiner Verzweiflung schrie ich zum Herrn. Zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe. Mein Hilferuf drang an sein Ohr. Vom Himmel her griff seine Hand nach mir und fasste mich. Ach, wie nützlich ist so ein barsches Donnerwort zur rechten Zeit. Der Bauer von damals ahnte nicht, dass es lebenslang in mir nachklingen würde. Aber wie erstaunt war ich, wenn es in mir mitten in glücklichsten Tagen plötzlich auch schrie, Ang Huch, wieso denn das? Es ging mir doch gut. Ja, gerade deshalb. Gute Zeiten sind für den Glauben viel gefährlicher als die schlimmen. In guten Zeiten sehen wir nur uns selbst und unser Glück. Gott aber rückt in weite Ferne. Dabei möchte er an unserer Freude denselben Anteil haben wie an unserer Not. In beiden Fällen möchte er uns selig machen, unser Leben fest in Händen halten, uns reif machen für die Erde und reif für den Himmel. Ich wünsche dir, dass dich deine Seele recht oft daran erinnert. Ang Huch. Ich würde zum Abschluss einfach noch beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, der du ein lebendiger Gott bist und dass du uns einlädst, unseren Blick auf dich zu richten. Dass du uns einlädst, immer wieder in dieser Verbindung mit dir zu sein in unserem Herzen und unsere Herzensaugen auf dich auszurichten, dich zu schauen, dich wahrzunehmen. Du bist da, du bist gegenwärtig. Du hast uns im Blick. Schenk uns immer wieder diese Momente, wo unsere Augen sich begegnen, dass wir dich wahrnehmen und das Leben empfangen, was von dir ausgeht. Die Freude, den Frieden, den Trost, die Kraft, was auch immer. Du weißt es, Herr. Und erinnere uns in unserem Alltag immer wieder dran, wenn wir in der Gefahr stehen, unseren Blick nach unten zu richten oder auf uns selbst zu richten, hinzuschauen auf dich. Amen. Gut, ich hoffe, ihr nehmt euch diese zwei Worte mit in euren Alltag. Augen hoch. Ich würde zum Abschluss noch den Segen Gottes sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.